Guten Morgen, ihr Lieben. Wer von euch hat heute Morgen sein Smartphone mit? Ich bitte euch, das mal, wer das mit hat, einmal kurz rauskramen und einmal kurz nach oben zu strecken. Genau, sind einige kramen noch, einige suchen noch. Okay, ja, ich sehe einige Smartphones oben und ich will mal mit euch zusammen rausfinden, wie alt unsere Smartphones so sind. Ja, also kurz mal nachdenken, wann habt ihr euer Smartphone gekauft, ob das jetzt neu ist oder gebraucht gekauft. Lasst die Hände ruhig mal oben, lasst die Smartphones oben. Genau, ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen kurzen Moment nachgedacht, wie alt die Smartphones so sind. Meins ist 1,5 Jahre, ich musste auch ein bisschen überlegen. Und ich bitte jetzt mal all diejenigen, die Hand runterzunehmen, die sich im letzten Monat ein neues Smartphone gekauft haben. Ja, da gehen einige Hände runter, einige wenige. Okay, dann bitte ich als nächstes diejenigen mal die Hand runterzunehmen, die sich im letzten Jahr ein neues Smartphone gekauft haben. Ja, es sind schon ein paar mehr Hände. Gut, dann bitte ich jetzt alle diejenigen mal die Hand runterzunehmen, die sich in den letzten 2 Jahren ein neues Smartphone gekauft haben. Da muss meine Hand auch runtergehen. Gut, es wird langsam weniger. Jetzt alle, die sich in den letzten 3 Jahren ein neues Smartphone gekauft haben, bitte mal die Hand runternehmen. Okay, sind noch einige wenige, die noch oben sind. Okay, eine letzte Frage noch. Jetzt bitte ich mal alle diejenigen, die Hand runterzunehmen, die sich in den letzten 5 Jahren ein neues Smartphone gekauft haben. Ja, okay, da oben sehe ich noch ein Smartphone. Es gibt auch einige, die ihren Smartphone ganz loyal sind. Aber ich glaube, die meisten Hände gingen irgendwie so zwischen 2 und 3 Jahren runter, war mein Gefühl. Und habt ihr mal darüber nachgedacht, warum wir uns alle 2 bis 3 Jahre ein neues Smartphone kaufen? Weil man könnte ja meinen, okay, vielleicht ist unser Smartphone ja alle 2 bis 3 Jahre kaputt und wir brauchen ein neues Smartphone. Ja, ich habe mal bei uns zu Hause nachgesucht in den Schubladen und wir haben so eine Schublade, da liegen alle unsere alten Smartphones drin. Und ich habe festgestellt, im Grunde funktionieren die alle noch. Ne? Man muss einfach einen Stecker reinstecken, aufladen, SIM-Karte reintun, dann kann man das noch benutzen. Das macht nicht die besten Fotos, aber man kann es noch benutzen. Das heißt, der Grund, warum wir uns so häufig ein neues Smartphone kaufen, ist ein anderer. Ja, wahrscheinlich kaufen wir uns deshalb ein neues Smartphone, weil wir einfach irgendwie ein besseres Smartphone wollen. Und das bestätigen eigentlich auch die Studien, die sagen, dass sich die Deutschen im Durchschnitt alle 2,7 Jahre ein neues Smartphone kaufen. Und die allermeisten kaufen sich auch deshalb ein neues Smartphone, nicht weil es etwa kaputt gegangen ist, sondern weil sie einfach ein leistungsfähigeres und neues Smartphone haben wollen. Ja, und das zeigt uns, dass die Techniktrends bei Smartphones sehr kurzlebig sind. Ja, sie halten 2,7 Jahre im Durchschnitt in Deutschland und dann kommt ein neuer Trend, dem man nachgeht. Ja, vielleicht hat das Smartphone eine neue Kamera, ein neues Betriebssystem oder was auch immer. Ja, wir sehen also, dass die Techniktrends bei Smartphones absolut vergänglich sind. Und das gilt letztendlich ja nicht nur für Smartphones. Ich glaube, wir kennen das aus ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens, dass einfach Dinge um uns rum total kurzlebig sind und total vergänglich sind. Ja, und das berichtet uns eigentlich auch die Bibel und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Wir wollen auf 1. Petrus 1, Verse 22 bis 25 hören. Und in diesem Text geht es auch darum, dass Dinge vergänglich sind, das beschreibt Petrus. Aber auf der anderen Seite beschreibt uns Petrus auch Dinge, die ewig bleiben. Lass uns gemeinsam den Text lesen. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ja, worum geht es in diesem Text? Ich glaube, wenn wir den Text ein paar Mal durchlesen, dann fällt uns auf, oder mir ist es zumindest aufgefallen, dass Petrus hier ganz viele Wörter gebraucht, die auf der einen Seite etwas Vergängliches beschreiben und auf der anderen Seite aber Wörter gebraucht, die etwas Ewiges beschreiben. Ich habe das mal markiert für euch auf der PowerPoint. Ja, Petrus spricht beispielsweise von einem vergänglichen Samen. Er spricht von Gras, das verdorrt ist, und er spricht von einer Blume, die abfällt. Ja, also vergängliche Dinge. Auf der anderen Seite spricht Petrus von anhaltender Liebe, vom bleibenden Wort Gottes und dann nochmal vom Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und wenn wir uns mal das gesamte erste Kapitel des ersten Petrusbriefes durchlesen, dann sehen wir, dass Petrus noch mehr solche Vergleiche macht. Ja, er spricht beispielsweise zweimal davon, er spricht vom vergänglichen Gold und Silber. Auf der anderen Seite spricht er auch vom Erbe, was wir eines Tages bekommen werden. Und dieses Erbe beschreibt er als unvergänglich und unverwelklich. Ja, scheinbar geht es Petrus hier in dem ersten Kapitel zumindest des ersten Petrusbriefes darum, die Aufmerksamkeit seiner Leser darauf zu lenken, dass es halt einfach viele Dinge gibt auf dieser Welt, die vergänglich sind oder eigentlich sogar alles auf dieser Welt, und dass es auch Dinge gibt, die in Ewigkeit Bestand haben. Ja, in den Versen 22 bis 25 betont Petrus insbesondere die Vergänglichkeit der Natur. Ja, wir lesen von einem vergänglichen Samen, vielleicht ein Blumensamen oder von irgendeiner anderen Pflanze, den wir einpflanzen. Und wenn wir dann ordentlich gießen, dann wächst im besten Fall eine Pflanze daraus. Ja, manchmal kommt es nicht mal dazu, dann vergeht der Samen einfach so. Aber im besten Fall wächst eine Pflanze daraus, die vielleicht einige Jahre lebt oder einige Zeit lebt und dann doch irgendwann eingeht. Und dieser Samen ist vergänglich. Ja, Petrus spricht auch von der Blume, die abfällt, vielleicht stellvertretend für die Schönheit. Ja, die Blume ist 2 Monate im Jahr schön anzuschauen im Sommer. Und irgendwann fällt sie einfach ab und von dieser Schönheit ist dann nichts mehr übrig. Ja, oder vom Gras, was verdorrt, was vielleicht im Frühling satt grün ist, grasgrün ist. Und zumindest in unserem Garten war das letztes Jahr so, dass als es dann sehr warm wurde im Sommer und sehr trocken, dass das Gras verdorrt ist. Es war nur noch braun und unansehnlich. Und so beschreibt uns Petrus also die Vergänglichkeit der Natur und der Schöpfung im Allgemeinen. Ja, in den Versen zuvor, ich habe es ganz kurz angesprochen, beschreibt Petrus auch die Vergänglichkeit von Reichtum. Ja, Gold und Silber ist vergänglich. Ja, irgendwann sind diese Dinge, dieser Reichtum auch für uns wertlos. Ja, aber auch die Schöpfung an sich ist vergänglich. Es gibt so eine Redewendung, die wird in allen möglichen Kontexten benutzt. Häufig, glaube ich, um einen besonders noblen Stadtteil einer Stadt zu beschreiben. Vielleicht den Stadtteil Hollywood in Los Angeles, ja, von dem man sagt, dass dort die Reichen und Schönen wohnen. Ja, aber Gottes Wort und speziell der Petrusbrief sagt uns, dass beides vergänglich ist. Reichtum ist vergänglich und Schönheit ist vergänglich. Ja, Petrus zieht also diesen Kontrast zwischen Vergänglichem auf einer Seite, auf der einen Seite, und Ewigem auf der anderen Seite. Weiter sehen wir, dass Petrus auch in diesen 3 Versen so eine Argumentation aufbaut. In Vers 22 sieht man, ist die praktische Aufforderung für uns: liebt einander. Aber es steht nicht einfach so alleine als Aufforderung da, sondern Petrus begründet das Ganze. Er sagt, da ihr eure Seelen gereinigt habt, das ist die Begründung. Oder man könnte auch sagen, weil ihr eure Seelen gereinigt habt, deshalb liebt einander. Und in Versen 23 und 24 beginnt Petrus auch jeweils mit dem Wort denn. Und dieses Wort ist auch immer so ein Hinweis auf eine Begründung. Ja, ich könnte sagen, ich ziehe meine Jacke an, denn es ist kalt. Ja, warum ziehe ich meine Jacke an? Weil es kalt ist. Das heißt, Petrus baut hier in diesen 4 Versen so eine Argumentation auf und er erklärt uns, warum wir eigentlich, also er macht erstmal eine praktische Aufforderung, liebt einander, aber er begründet das und Gott begründet das. Und das ist schön, ja. Gott fordert uns zu etwas auf, aber er lässt das nicht einfach so im Raum stehen, sondern er erklärt uns auch seine Gedanken dahinter und was er sich dabei gedacht hat. Und auf diese Gedanken wollen wir jetzt mal näher eingehen. Anhaltende Liebe, das ist der erste Punkt, den wir in diesem Abschnitt erkennen können. Ja, wir sollen einander lieben, das haben wir schon festgestellt, aber wir sollen einander lieben, weil wir unsere Seelen gereinigt haben. Ja, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst oder auch zum ersten Mal im Livestream dabei oder du hörst vielleicht zum ersten Mal überhaupt etwas aus dem Wort Gottes, zum ersten Mal eine Predigt. Und kannst mit dieser Formulierung vielleicht noch gar nicht so viel anfangen, ja, unsere Seelen reinigen. Das klingt so ein bisschen mystisch. Ja, andere Bibelübersetzungen sprechen auch von innerlich rein werden oder unser Innerstes reinigen. Und wenn wir mal darüber nachdenken, was das heißt, dann merken wir, dass dieser Gedanke eigentlich auch schon in unserer deutschen Sprache verankert ist. Ja, ich muss etwas reinigen, wenn etwas schmutzig wird. Und wir alle kennen diesen Ausdruck, wir wissen, dass, was gemeint ist, wenn man sagt, dass jemand schmutzige Gedanken hat. Oder wir wissen auch, was gemeint ist, wenn man sagt, dass jemand schmutzige Geschäfte macht. Da ist irgendwas Verbotenes oder Illegales mit dabei in diesen Geschäften. Und diese Dinge haben ja eigentlich mit Schmutz an sich nichts zu tun, sondern wir nennen es schmutzig, weil wir wissen, dass es in irgendeiner Form falsch ist. Und es gibt noch ganz viele andere Dinge, die würden wir vielleicht nicht als schmutzig bezeichnen, aber wir wissen doch, dass sie falsch sind. Und es gibt viele Menschen, Christen, aber auch Nicht-Christen, die laden diese Dinge auf sich und die merken, dass es sie belastet. Und die suchen dann eine Möglichkeit, wie man sich wieder reinigt von diesen schmutzigen Dingen. Und wenn man das mal googelt, dann findet man, dass die Welt auch viele Angebote hat, viele Angebote macht, wie wir unsere Seele reinigen können von diesen schmutzigen Dingen. Es gibt viele Angebote, es gibt geführte Meditation, es gibt energetisches Heilcoaching und wer weiß, was es noch gibt, wenn man jetzt sein Innerstes mal so richtig aufräumen will. Die einzig wahre Antwort auf diese Frage, die scheinbar viele Menschen bewegt, finden wir aber in der Bibel. Und Petrus beantwortet sie hier. Ja, Petrus beschreibt, wie wir unsere Seele reinigen können, und zwar durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Und mit Wahrheit ist natürlich Gottes Wahrheit gemeint, die wir haben in Schriftform, in Form der Bibel. Und das, was unsere Seele beschmutzt, bezeichnet die Bibel als Sünde. Und im weitesten Sinne ist Sünde Ungehorsam gegen Gott. Und es ist irgendwo naheliegend, oder? Wenn der Ungehorsam gegen Gott unsere Seele verunreinigt oder beschmutzt, dass der Gehorsam gegen Gott auf der anderen Seite unsere Seele reinhält oder sogar reinigen kann. Und das passiert in zwei Schritten. Ja, im ersten Schritt werden wir von der Sünde befreit durch die Bekehrung zu Jesus Christus. Ja, wir nennen das auch Rechtfertigung. Wir haben das letzte Woche sehr ausführlich gehört. Und der zweite Schritt ist die sogenannte Heiligung, dass wir also unser Leben immer mehr nach Gott ausrichten und uns immer besser freihalten von Sünde. Ja, und das ist sicherlich ein Prozess. Der erste Schritt dieses Prozesses, wie gesagt, ist die Bekehrung zu Jesus. Wir tun erstmalig so richtig aufrichtig Buße über unsere Sünde und nehmen Jesu Vergebung an. Ja, wir sind also irgendwann in unserem Leben frei geworden von der Sünde. Durchatmen. Ja, alles ist gut. Wir sind erstmal komplett ohne Sünde. Aber schon 24 Stunden später merken wir, da ist wieder neue Sünde in unser Leben gekommen. Ja, und dann geht der Prozess wirklich los. Ja, man muss also der Sünde widerstehen. Und das geht, wie Petrus uns sagt, indem man gehorsam ist gegenüber Gottes Wort. Man tut, was Gott uns sagt. Und umso mehr man Gott gehorcht, umso besser gelingt uns das auch, dass wir uns frei halten von der Sünde. Und irgendwo auf diesem Weg beginnt dann das, was Petrus hier als ungeheuchelte und anhaltende Liebe aus reinem Herzen bezeichnet. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Und diese Liebe hat, wie Petrus uns das hier sagt, zwei Eigenschaften. Zum Ersten, sie ist anhaltend. Und zweitens, sie ist ungeheuchelt. Liebe kann auch geheuchelt sein. Vielleicht denkt man, wenn man sich überlegt, was ist geheuchelte Liebe, denkt man vielleicht zunächst einmal an ein Liebespaar, wo ein Partner dem anderen die Liebe irgendwie nur vorspielt und die Liebe vorheuchelt. Und man kann aber auch nicht nur romantische Liebe vorheucheln, man kann im Grunde alle Formen von Liebe vorheucheln. Und oft ist es nicht so spektakulär, wie wir uns das vorstellen. Ich habe mich mal dabei erwischt. Ich wollte mir etwas kaufen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war ein bisschen teurer. Und ich hatte so die Ahnung, dass meine Frau das nicht gutheißen würde. Ja, wenn ich ihr das sage, dass ich mir das kaufen will. Und unbewusst, und ich glaube, ja, es war unbewusst, habe ich so eine Strategie entwickelt, wie ich sie doch dazu bekomme, dass sie Ja sagt. Und zwar immer, wenn sie irgendwie was angedeutet hat, was sie gerne haben möchte, was sie braucht, dann habe ich immer gesagt, ja, ist in Ordnung, kauf dir das. Ich habe sie ermutigt, sich das zu kaufen. Und meine Idee dahinter war, unterschwellig, dass wenn ich dann meinen Wunsch irgendwann äußere, dass sie auch Ja sagen wird. Ja, und das ist geheuchelte Liebe. Ungeheuchelt wäre doch, wenn ich meiner Frau einfach das gegönnt hätte, weil ich will, dass es ihr gut geht. Oder besser noch, ich hätte ihr sogar diese Dinge geschenkt, die sie gerne haben möchte, weil Geschenke ja auch wichtig sind in der Ehe. Aber ich hatte meinen eigenen Vorteil im Blick, unter anderem, und das ist geheuchelte Liebe. Ich habe meiner Frau das dann irgendwann erzählt und sie hat gesagt, dass sie sowas Ähnliches auch schon mal gemacht hat und dann war wieder alles in Ordnung. Ja. Aber Gott möchte ungeheuchelte Liebe von uns. Er möchte Liebe, die ausschließlich den Vorteil des anderen sucht. Liebe, die von Gott kommt, ist aber nicht nur ungeheuchelt, sie ist auch anhaltend. Ja, anhaltend war ja eins dieser Wörter, die wir uns am Anfang schon angeschaut haben, die auf die Ewigkeit Gottes hindeuten und dass die Liebe, wie Gott sie von uns möchte, anhaltend sein soll, sagt uns eine Sache. Ja, Liebe kann nicht nur auf Gefühlen aufbauen. Gefühle können irgendwann weggehen, sie können abbrechen, sie können auch wiederkommen. Ja, Gefühle können auch irgendwann weniger werden und wieder mehr werden. Und wenn wir unsere Liebe nur auf Gefühlen aufbauen, dann kann unsere Liebe niemals anhaltend sein. Ja, und um genau diese ungeheuchelte und anhaltende Liebe zu unseren Geschwistern, aber auch zu allen anderen Menschen zu bekommen, sollen wir unsere Seele reinigen. Wir müssen uns also frei machen von Sünde und frei halten von Sünde. Und das geht, indem wir Gott immer mehr gehorchen. Ich denke, es gilt auch der Umkehrschluss, ja, wenn es uns vielleicht nicht gelingt, jemanden zu lieben. Ja, vielleicht liegt das dann daran, dass wir nicht frei sind von Sünde. Und genau dann sollen wir auch das tun, was Petrus uns hier sagt, unsere Seelen weiter reinigen und Buße tun. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist das eine große Gefahr. Und mit dieser Zeit meine ich natürlich die Corona-Zeit. Ja, es werden viele emotionale Diskussionen geführt außerhalb der Gemeinden, aber auch in den Gemeinden über die aktuellen Maßnahmen, über die aktuelle Situation. Ja, dem einen sind die Maßnahmen viel zu streng und völlig unverhältnismäßig. Und für den anderen sind die Maßnahmen, die die Politik so trifft, absolut vernünftig oder vielleicht auch nicht mal konsequent genug. Und er wünscht sich eigentlich noch strengere Maßnahmen. Ja, man kann also ganz unterschiedlicher Meinung sein zu diesem Thema und irgendwie sich in so eine Diskussion verstricken. Und man kommt dann vielleicht aus so einer Diskussion raus und merkt, okay, ich fühle keine Liebe gegenüber dem anderen. Vielleicht habe ich sogar auf einmal Gefühle der Abneigung gegenüber dem anderen, mit dem ich diskutiert habe. Und wenn es uns so geht, wenn wir das schon mal erlebt haben, dann hat die Bibel einen guten Rat für uns. Ja, befreit euch von Sünde. Und dann schaffen wir, dass unsere Liebe anhaltend ist und dass sie auch über so eine Corona-Diskussion hinausgeht. Ja, die erste Sache, die also ewig bleibt, ist die Liebe, die von Gott kommt. Und damit komme ich auch zum zweiten Punkt, nämlich, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ja, Petrus beginnt in Vers 23 mit dem Wort denn. Und dieses Wort denn bezieht sich auf den Vers davor und insbesondere auf das Wort anhaltend. Ja, unsere Liebe soll anhaltend sein, denn wir sind wiedergeboren aus etwas Anhaltendem, aus etwas Bleibendem, aus etwas, was in Ewigkeit bleibt. Das macht eigentlich Sinn, oder? Dass wir genau so sind wie das, woraus wir wiedergeboren sind oder geboren sind. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber wenn wir uns überlegen, wenn ein Mensch, eine Frau schwanger ist und ein Baby bekommt, dann wissen wir, das ist ein kleiner Mensch, weil dieses Lebewesen von einem Mensch geboren wurde. Ja, und wenn eine Katze ein Junges bekommt, dann wissen wir, das wird eine Katze, weil es auch von einer Katze geboren wurde. Und wenn wir aus dem Wort Gottes oder durch das Wort Gottes wiedergeboren sind, ja, dann sind wir Christen, aber wir haben auch Eigenschaften von dem, woraus wir wiedergeboren sind. Und das Wort Gottes hat die Eigenschaft, dass es bleibend ist und dass es ewig ist. Und genau diese Eigenschaft haben wir auch. Ja, wir sind auch ewig, wir werden ewig leben und diese Ewigkeitseigenschaft soll sich auch in unserer Liebe widerspiegeln und deshalb soll sie anhaltend sein. Petrus erklärt uns aber auch, woraus wir nicht wiedergeboren sind. Ja, wir sind nicht wiedergeboren aus einem vergänglichen Samen. Wieso ist das wichtig? Ich glaube, man kann das so ein bisschen mit einem Urlaub vergleichen. Ich weiß nicht, jeder hat ja eine ganz andere Vorstellung, wie sein persönlicher Traumurlaub so aussieht. Manche, die entspannen sich gerne, die liegen gerne am Strand und ruhen sich aus. Ich bin nicht so jemand, ich möchte gerne in meinem Urlaub irgendwas erleben, irgendwas sehen, ja, wo vielleicht irgendwie eine alte Stadt sehen mit alten Gebäuden oder eine spektakuläre Natur, Berge oder Seen. Und das liegt daran, dass ich weiß, wenn wir in Urlaub fahren, dann sind wir an diesem Ort ja nur ein oder zwei Wochen. Und deshalb will ich alles an diesem Ort sehen oder um diesen Ort herum. Ich will da möglichst viel erleben. Zurück in Köln ist es dann das exakte Gegenteil. Ja, ich frage mal, ich frage mal in die Runde, wer von euch war schon mal in Köln im Schokoladenmuseum? Ja, das ist die Mehrheit, genau. Und das, mir wurde das auch immer empfohlen, auch von Touristen, die sagen, wir fahren ins Schokoladenmuseum, weil wir gehört haben, das ist gut, das ist interessant. Ja, ich war noch nicht im Schokoladenmuseum und ich habe da auch überhaupt keine Eile hinzugehen, weil ich mir denke, ich werde wahrscheinlich irgendwie den Großteil meines Lebens noch in Köln leben und irgendwann werde ich da schon reingehen. Aber ich habe da überhaupt keine Eile, überhaupt keinen Stress. Und ich glaube, so ähnlich fühlt sich auch der Unterschied an, ja, wenn wir denken oder wenn Menschen denken, dass ihr Leben 80 oder 90 Jahre geht und dann zu Ende ist und danach nichts mehr ist. Ja, dann kann man auch zu dem Gedanken kommen, dass man in seinem Leben, in diesen 80 oder 90 Jahren, möglichst viel erleben muss, alles mal ausprobieren muss, möglichst viel entdecken muss. Und das wird dann das Lebensziel. Und wenn das Ziel ist, des Lebens, dann kann natürlich, wenn die Liebe zu einem anderen Menschen diesem Ziel im Weg steht, die Liebe auch schon mal beendet werden. Wir brauchen uns allerdings diesen Stress nicht machen. Ja, wir brauchen nicht alles zu sehen, nicht alles auszuprobieren, was die Welt uns so bietet. Und wisst ihr warum? Weil wir ewig leben. Ja, und deshalb können wir uns auf die Ewigkeit konzentrieren, uns Gott widmen und auch anhaltend lieben. Also das Zweite, was ewig bleibt, Gottes Wort im Allgemeinen. Und ich sage deshalb im Allgemeinen, weil Petrus jetzt auf einen speziellen Teil des Wortes Gottes zu sprechen kommt, der auch in Ewigkeit bleibt. Ja, der Vers 24 beginnt wieder mit dem Wort denn. Und diesmal erklärt uns Petrus, warum das Wort Gottes ewig ist. Ja, erstmal steht es so im Raum als Aussage in Vers 23, Gottes bleibendes Wort. Und eigentlich würde uns das auch reichen als Christen, ja, wenn das einfach so in der Bibel steht. Wir glauben das einfach, weil es in der Bibel steht. Aber Petrus begründet das trotzdem nochmal. Und er begründet das mit einem Zitat aus dem Alten Testament, und zwar aus Jesaja, der uns auch schon sagt, dass Gottes Wort ewig ist. Ja, Gottes Wort ist ewig, das galt zur Zeit Petrus, das galt aber auch schon zur Zeit Jesajas und das gilt auch heute. Und Petrus sagt seinen Lesern und seinen Zuhörern damit ja auch eigentlich, ich erzähle euch hier nichts Neues. Ja, ich sage euch was, aber das hat lange vor mir auch schon jemand gesagt, nämlich Jesaja. Und heute Morgen hören wir im Grunde auch nichts Neues. Ja, diejenigen, die hergekommen sind oder den Livestream eingeschaltet haben und die was ganz Neues hören wollten, die muss ich leider enttäuschen. Wir hören heute Morgen nichts Neues. Wir brauchen uns als Gemeinde nichts Neues ausdenken. Ja, wir können uns vielleicht neue Formen ausdenken, wie wir Gottes Wort verkündigen, durch den Livestream, durch YouTube, durch die sozialen Netzwerke. Aber die Botschaft ist doch die gleiche wie vor 2000 Jahren. Wenn wir uns heute ein Haus bauen mit der modernsten Haustechnik, ja, mit der neuesten Heizung, mit Photovoltaik, mit Smart Home, dann ist diese Technik in 15 Jahren veraltet. Wenn wir uns heute ein neues Auto kaufen, vielleicht einen neuesten Tesla oder Mercedes oder Audi, dann ist diese Technik in 5 Jahren veraltet. Wenn wir uns heute ein neues Smartphone kaufen, darüber haben wir uns ja schon etwas ausführlicher unterhalten, dann ist diese Technik in 1 bis 2 Jahren veraltet. Wenn wir das Wort Gottes studieren, dann bleiben die Inhalte immer aktuell. Ja, Gottes Wort gilt ewig und es lohnt sich, darin zu studieren und darin zu lesen, mehr als alles andere. Petrus ergänzt diese Aussage aber auch noch. Ja, er sagt uns genau, was dieses Wort Gottes ist, was ewig bleibt. Ja, natürlich gilt das gesamte Wort Gottes ewig, das ist klar. Aber Petrus betont hier insbesondere das Wort Gottes, das seinen Zuhörern und seinen Lesern als gute Nachricht verkündigt worden ist oder auf Griechisch als Evangelium. Und das ist also das Wort, aus dem wir wiedergeboren sind. Das Evangelium ist die Botschaft unserer Wiedergeburt. Ja, wir sind nicht wiedergeboren, weil wir die 10 Gebote im 2. Buch Mose so gut verstanden haben und so gut einhalten. Und wir sind auch nicht wiedergeboren, weil wir alle klugen Ratschläge im Buch Sprüche befolgen. Wir sind auch nicht wiedergeboren, weil wir die Chroniken der Könige von Israel auswendig gelernt haben. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht irgendwie einen Bibeltext über den anderen stellen, das sind alles sehr wichtige Texte, aber trotzdem sind wir dadurch wiedergeboren, dass wir das Evangelium gehört haben und uns daraufhin zu Jesus Christus bekehrt haben. Ja, das Evangelium ist also die Botschaft Gottes, in der Gott seine Liebe zu uns beweist. Und das ist doch so beruhigend. Gottes Botschaft zu uns ist, ich nehme deine Schuld auf mich, damit du schuldlos wirst. Und diese Botschaft, die gilt jetzt, die gilt morgen und die gilt bis in alle Ewigkeit. So weit reicht die Liebe Gottes. Wir brauchen uns also keine Sorgen machen, dass Gott irgendwann aufhört, uns zu lieben oder dass Gott irgendwann aufhört, uns zu vergeben. Und wenn du diese Botschaft für dich angenommen hast, dann darfst du ganz beruhigt sein und darfst dir Gottes Liebe gewiss sein. Ja, und die dritte Sache, die also ewig bleibt, ist Gottes gute Nachricht der Liebe, das Evangelium. Und ich will uns heute Morgen ermutigen, dass wir uns auf diese Dinge konzentrieren, die Bestand haben, dass wir nicht den Dingen der Welt hinterherlaufen, die so schnell vergehen werden, das haben wir gesehen und gelesen, sondern dass wir uns wirklich auf die Dinge konzentrieren, die ewig Bestand haben. Und dass sich das auch in unserem Leben widerspiegelt durch eine anhaltende und ungeheuchelte Liebe. Vielleicht hast du aber Gottes Botschaft der Liebe für dich persönlich noch nicht angenommen. Ja, dann sei gewiss, diese Botschaft gilt auch dir. Gott liebt dich und er will in dein Leben kommen. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, Gott, dieses Angebot gilt ja bis in alle Ewigkeit, also brauche ich mich heute noch nicht zu entscheiden. Ich kann mich auch nächsten Monat entscheiden, weil dieses Angebot nächsten Monat auch noch gilt. Wir haben heute Morgen auch gesehen, dass die Schöpfung vergänglich ist und keiner weiß, wie lange wir eigentlich noch leben werden. Ja, fest steht nur, auch unser Leben ist vergänglich. Deshalb warte nicht länger, entscheide dich für Gott, er liebt dich und er will seine Geschichte mit dir heute beginnen. Amen.